Sie hören SBS German.
SBS On Demand ist eine Fundgrube für internationale Filme in der Originalsprache. Auch aus dem deutschsprachigen Film und Fernsehen gibt es dort den ein oder anderen Schatz zu entdecken. Mit der Filmwissenschaftlerin Dr. Claudia Sandberg picken wir jeden Monat eine Perle aus dem Angebot und besprechen sie für Sie. Hallo Claudia.
Hallo Julia.
Heute besprechen wir The Zone of Interest. Eine Familie, die privilegiert in einem geräumigen Haus mit großem Garten lebt. Bedienstete gehen ihrer Arbeit nach, Kinder spielen im Garten. Doch irgendetwas stimmt nicht. Das häusliche Idyll wird von einer hohen Mauer mit Stacheldraht abgegrenzt. Dahinter das Konzentrationslager Auschwitz. In The Zone of Interest verfolgen wir den Alltag der Familie Höss, die sich bequem und privilegiert neben der Vernichtungsmaschine des Konzentrationslagers eingerichtet hat, wo zwischen 1940 und 1945 schätzungsweise über 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden. Dieser logistische Albtraum ist in The Zone of Interest jedoch nicht zu sehen, aber allgegenwärtig. Der Film hat den großen Preis der Jury bei Cannes gewonnen, war 2024 für 5 Oscars nominiert und hat den Preis für den besten internationalen Film und den Sound gewonnen. Für manche Kritiker ist dieser Film ein Pflichtprogramm. Würdest du dem zustimmen, Claudia?
Ja, Julia, das ist eine schwierige Frage und deine Zusammenfassung des Films hat schon so viele Punkte angesprochen, die wir hier diskutieren könnten. Ja, ich denke schon, es ist ein Pflichtprogramm für jeden Filmkritiker, für einen Filmhistoriker, für uns alle eigentlich, diesen Film anzusehen und das auf uns wirken zu lassen. Was ich also unglaublich fand, war diese Einstellung, viele Szenen, in denen tatsächlich die Logistik der Vernichtung besprochen wurde, mit Rudolf Höss und vielen anderen Offizieren, die da zugegen waren, bequem in einer Villa an einem langen Tisch gesessen haben und komplett ohne irgendwelche Emotionen Maschinen zur besseren Tötung und besprochen haben. Und es hat mich so erinnert an unsere heutige Welt und das auch ganz häufig, gerade so im wirtschaftlichen, im politischen Bereich, dass viele Dinge besprochen werden, ob es jetzt darum geht, viele Leute zu entlassen. Wir haben AI, das natürlich viele Aufgaben übernehmen kann. Und dass all diese Entscheidungen ja auch eigentlich viele ethische Probleme eigentlich mit sich bringen und die komplett ausgeblendet werden.
Ja, und das Wegsehen und Nichtsehen, das spielt in dem Film tatsächlich die Hauptrolle. Also das, was hinter der Mauer passiert. Aber das Mittel, das eingesetzt wird in diesem Film, dass dieser logistische Albtraum, wie ich es vorher genannt habe, allgegenwärtig ist, ist ja der Sound, wofür der Film einen Oscar bekommen hat. Und dieser Sound, der spielt eigentlich die Hauptrolle.
Ja, man kann ihn gar nicht wirklich einordnen. Es ist auf alle Fälle keine Musik, es ist tatsächlich Sound, es ist ein Ton. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, also es klingt wie eine Maschine, wie ein Hammer, aber man kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist etwas, was total erdrückend ist, das aber immer da ist und immer allgegenwärtig ist. Der Film in dem Sinne ist auch ein Horrorfilm, das hat mich daran erinnert. Und Jonathan Glazer, der Regisseur des Films, hat ja auch im Horror-Genre Filme gemacht, wie zum Beispiel Under the Skin mit Scarlett Johansson. Ich denke, das hat er irgendwie hier mit eingebracht. Aber was du sagtest auch bezüglich des Nichtsehens, ganz viel wird unserer Fantasie überlassen. Viele Bilder entstehen im Kopf. Und sind außerhalb eigentlich des Kontextes des Films. Der Sound spielt eine ganz große Rolle dort. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was wir alles dort hören. Aber es gibt auch zum Beispiel so diese schriftliche Kommunikation. Es werden Briefe vorgelesen. Es finden Telefonate statt. Und auch dort gibt es eigentlich keine Bilder.
Ja, und dadurch wirkt das auch eher wie, ich würde nicht mal sagen wie eine Dokumentation, aber eher wie ein Blick in ein Familienalbum, bei dem der Kontext weggelassen wurde. Wir sehen das Haus, wir sehen den Garten, wir sehen, wie die Familie da ein ganz normales, privilegiertes Leben lebt. Die Kinder spielen im Garten, da ist sogar ein Pool im Garten, es ist Geschäftigkeit, es gibt Kaffeeklatsch über irgendwelche anderen Menschen, über die man sich unterhält. Ganz normal, der Kommandant von Auschwitz, also Rudolf Höss, der, wie du ja gesagt hast, diese Logistik der Menschenvernichtung geleitet hat, der ist liebender Familienvater, wenn er zu Hause ist. Es ist komplett abgekoppelt von seiner professionellen Wirklichkeit. Und symbolisch dafür ist diese Mauer mit dem Stacheldraht.
Ja. Es gibt ja immer diese und man liest ganz häufig gerade über dieses Mysterium, dass Leute oder diese hohen Offiziere, also alle die an der Vernichtung beteiligt waren, dass die diese Abgrenzung zwischen privat und professionell sollte man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber dass die das irgendwie geschafft haben, dass sie ihre Blumen geliebt haben. Und das haben wir hier mit diesem Garten, die Frau von Höss eben gepflanzt hat mit ganz viel Liebe. Aber auch Höss selber, der ein Pferd hat, das er sehr liebt. Aber trotzdem ist dieser... sehen wir das mit so einer Distanz auch. Da wird so, also komplett alle Emotionen werden da komplett ausgeblendet. Es ist ja, wie du sagtest, so eine Dokumentation. Es wird nicht kommentiert, es wird nur gezeigt. Aber diese Emotionslosigkeit aber auch und dieses, wir können uns nicht mit Figuren identifizieren, das gibt einem so eine Distanz, die, glaube ich, so notwendig ist, um dieses Thema auch zu besprechen. Es ist ja immer schon problematisch gewesen, oder es ist immer diese Frage, wie stellt man den Holocaust dar? Kann man sich mit Protagonisten, kann man sich mit Hitler identifizieren? Also kann man den in eine Komödie tun? Also ne, das wurde ja schon ganz, ganz, ganz viel diskutiert. Wie findest du denn die Frau von Rudolf Höss, ja, Sandra Hüller, die wir gerade letztens besprochen haben in Anatomie eines Falls, wie findest du ihre Darstellung hier?
Ja, unglaublich überzeugend. Also brillant. Sie ist nicht wiederzuerkennen, wenn man vergleicht mit Anatomy of a Fall. Ist eine komplett andere Person. Selbst ihre Gesichtszüge sind härter. Ihr Gang ist ganz anders. Also da gibt's eine Szene, da läuft sie ihrem Mann hinterher. Es hat mich, diese Szene und ihren Gang zu sehen, hat mich an das absolut perfekte Beispiel, wahrscheinlich aus dem Handbuch, des Bund der deutschen Mädchens erinnert, aus der Nazi-Zeit. Und das perfektioniert sie irgendwie. Und vielleicht ist auch wichtig zu wissen, dass der Regisseur, Jonathan Glazer, der hat ganz wenig Anweisungen gegeben. Er hat ihnen das Drehbuch gegeben, den Schauspielern, und hat quasi gesagt, jetzt macht mal. Und es gab auch keine Pausen für die Schauspieler während des Drehs. Die haben 10 bis 15 Minuten am Stück gedreht mit fest installierten Kameras, die überall im Garten versteckt waren und im Haus, sodass sie selbst, wenn die Schauspieler jetzt gerade nicht quasi dran waren, nie wussten, werden sie jetzt gefilmt. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch diese Authentizität, die wir sehen.
Ja, das stimmt. Da stimme ich total zu, dass man auf der einen Seite, dass man das Ganze mit Distanz sieht. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, man ist komplett dabei. Das ist diese Geräusche, also Alltagsgeräusche, die einfach da sind. Aber halt in diesen Alltagsgeräuschen mischen sich eben auch Schreie und Schüsse, die man, finde ich, erst nach einer Weile erkennt. Also man weiß nicht, was das ist. Und dann halt nach einer ganzen Weile kann man irgendwie das Ganze rausfiltern als Zuschauer, Zuschauerin, sage ich jetzt mal. Was ich auch interessant fand, ist die Farbgestaltung. Dass man einerseits so diese Pastellfarben hat. Der Film beginnt schon mit dieser Einstellung, mit dem Picknick, im Gras, am Fluss. Das ist so komplett idyllisch, eine Landschaft. Und der Garten ist so bunt. Dann hat man aber auch so die Bilder in der Nacht, wenn das Schüsse und Flammen, Feuer natürlich, ja, also die also so ganz intensive Farben. Ich finde, die Farben haben hier so auch eine wichtige Rolle, um einige dieser Horrorszene im Prinzip zu kommentieren, ohne es zu kommentieren. Mhm. Ja, dass so diese ästhetische Gestaltung ist, glaube ich, sehr wichtig.
Und dabei fällt mir auch auf, dass der Film von diesen Gegensätzen lebt oder dass diese Gegensätze den Film so stark machen. Deswegen, wie du gesagt hast, versteht man am Anfang gar nicht, was man im Hintergrund hört, weil diese Bilder so idyllisch sind. Und deswegen braucht das Gehirn eine Weile, um zu realisieren, das sind Schreie, das sind Schüsse, das ist, was ist das, Anfeuern des Krematoriums, was man im Hintergrund hört.
Ja, ja.
Weil man ja auch, man sieht, dass das bei der Familie überhaupt keine Rolle spielt.
Stimmt. Weißt du, was auch ganz interessant ist? Wir haben noch gar nicht über die Mutter gesprochen. Die Mutter, finde ich, hat eine interessante Rolle. Sie kommt ihre Tochter besuchen. Sie ist mit dem Zug von Berlin nach Warschau gefahren und erzählt erst. Also das
ist die Mutter von Hedwig.
Die Mutter von Hedwig, die sie besuchen kommt und zum ersten Mal sieht, dass ihre Tochter dieses große Haus hat, Bedienstete und total beeindruckt ist und sagt, du hast ja Glück gehabt, du hast es richtig getroffen und so weiter. Und dann in der Nacht nicht schlafen kann, weil sie aus dem Fenster guckt und eben dieses Rot sieht, diese Schüsse hört. Und ich finde, das ist ganz interessant, weil die Mutter in dem Zusammenhang von einer Figur im Film im Prinzip diese Rolle übernimmt, des Zuschauer oder der Zuschauerin. Auch diese diese Erfahrung zu beschreiben, die ansonsten nicht da ist, die sonst niemanden interessiert. Die Kinder spielen im Garten, es gibt einen Swimmingpool, es gibt eine Poolparty und so weiter und Hirst arbeitet da sowieso, es ist alles wunderbar. Aber die Mutter im Prinzip ist eine Figur, mit der ich mich so ein klein wenig identifizieren kann, die dann irgendwann, ja, man weiß nicht, wo sie ist. Und das bleibt dann auch offen.
Ja, sie personifiziert das Entsetzen der Realisierung, was hinter der Mauer vor sich geht.
Genau.
Ja. Was ich noch ansprechen wollte, ist das Haus selber und der Drehort. Jonathan Glazer hat in einem Interview erzählt, dass sie lange, lange nach dem richtigen Drehort gesucht haben. Also sie sind nach Polen gefahren, sie haben sich Auschwitz angeguckt. Das Haus der Familie Höss steht noch direkt an der Mauer zu Auschwitz. Das ist heute ein Museum. Und das Team hat dann irgendwann beschlossen, sie müssen das vor Ort drehen. Mit den Original-Schornsteinen im Hintergrund und dem Kommandohaus von Höss selbst. Deswegen haben sie ein Haus genommen, das da steht. Ein paar 100 Meter entfernt von dem Originalhaus und die haben das umgebaut. Sie haben selbst den Garten so gestaltet. Sie hatten 4 Monate Zeit, um den Garten so zu gestalten, wie er dann im Film auch aussieht. Um eben auch für die Schauspieler diese Nähe zu generieren. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also das trägt echt zu dieser Bedrohung auch bei, die man da fühlt. Und Bedrohung ist vielleicht das falsche Wort. Beklemmung würde ich es eher nennen.
Ja, ja. Ich wollte vielleicht noch einen Filmtipp einstreuen hier. Mich hat der Film auch erinnert an Am Ende kommen Touristen. Das ist ein Film von Robert Thalheim, den er, glaube ich, 2010 gedreht hat. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber da geht es um das alltägliche Leben der Bewohner von Auschwitz nach Auschwitz. Wirklich, also im zweiten Jahrtausend. Und diese so Bilder, der alltägliche Bilder mit dem Fahrrad an der Mauer entlang fahren, aber immer eben im Prinzip diesen Wachturm zu haben, das ist ja so dieses Symbol von Auschwitz, ja, dieser Wachturm, den wir auch ganz früh sehen in dem Film, wo wir sofort wissen, wo wir jetzt sind, wo im Prinzip dieses Entsetzen eigentlich auch anfängt. Und da stellt sich mir eben auch die Frage, inwiefern ist diese Geschichte einfach nur noch eine Geschichte und inwiefern wir uns alle damit beschäftigen, auseinandersetzen und das einfach nur ja noch im Geschichtsbuch existiert, was natürlich nicht der Fall ist, aber es ruft uns diese Verantwortung, glaube ich, auch wieder zurück ins Bewusstsein, was passiert ist, was passieren kann, was passiert. Also ich glaube, der Film bleibt nicht in der Vergangenheit. Der Film ist kein historischer Film. Es ist ein ganz aktueller Film.
Ja, genau. Ja, und das klingt jetzt alles sehr schwierig, nach schwieriger Kost. Das ist es auch. Aber es ist trotzdem ein Film, den man gesehen haben muss. Und der Guardian, der nennt den Film auch ein brutales Meisterwerk. Das würde ich auch so unterschreiben. Und ich wollte zum Schluss jetzt noch eine Besprechung des Films vorlesen von jemandem, den ich auf Reddit gefunden habe. Und ich fand das einfach so passend. Also derjenige nennt sich r/truefilm und er schreibt: I felt complicit by the time it ended, having learned some dark truth about myself and humanity through the experience. It feels perverse saying I liked or enjoyed it. How can a film like this be a favorite?
Ja, damit können wir es belassen. Also das drückt genau irgendwie die Art Film aus oder die Art Eindruck und den ich auch dabei hatte. Wichtig. Aber man ist ohne Worte letztlich. Man ist ohne Worte.
Ja. Aber unbedingt sehenswert. Also ansehen, bitte.
Bitte ansehen.
Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse.
Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Mausohaus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Hallo.
The Zone of Interest ist derzeit zu sehen auf SBS On Demand.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.